Wir grüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Wir grüßen Sie mit dem bekannten Wort aus Johannes 3, Vers 16. Wir können es auch miteinander sagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte als Schriftlesung Worte aus 1. Korintherbrief lesen, und zwar aus dem 1. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir beten noch. Herr Jesus, und wir danken dir, dass wir dich kennenlernen durften und kennenlernen dürfen, dass du dich uns offenbaren willst und offenbart hast. Und wir bitten dich, dass wir dich noch besser kennenlernen durch dein Wort, dass dein Geist an unserem Herzen wirkt, dass wir dir immer näher und immer ähnlicher werden. Und dass du unseren Glauben stärken kannst, dass du uns führen kannst. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast, für dein Leiden und Sterben am Kreuz und dein Auferstehen. Und wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass das für jeden von uns gilt, auch für den, der es vielleicht noch nicht erfahren hast, hältst du es bereit. Danke für deine Gegenwart jetzt. Amen.
Grüß Gott miteinander. Ich denke und hoffe und wünsche, dass sich jeder jetzt so fühlt, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Das wird uns jetzt bald in dieser biblischen Geschichte in besonderer Weise noch aufblühen. Aber zunächst vom 2. bis 20. September 2018 fand der 67. internationale Musikwettbewerb der ARD statt. Alle Preisträgerkonzerte werden live übertragen und kann man anhören und ansehen. Und vor allen Dingen kann man sie auch noch nachhören. Und ich habe mir von den Finalkonzerten einige Ausschnitte angehört. Atemberaubende Leistungen haben diese jungen Virtuosen erbracht. Und manche konnten diesen Wettbewerb als Sprungbrett für ihre musikalischen Höhenflüge nutzen. Andere erlebten Bruchlandungen, totale Blackouts vor lauter Nervosität. Wer schon mal auf einer Bühne war, kann sich das vorstellen. Aber beide Erfahrungen können so eine Karriere von jungen Musikern voranbringen. Und nun habe ich mir gedacht, wir schauen mal 3 Minuten in so ein Konzert hinein. Es ist ein Konzert mit Selina Ott. Sie ist die erste Preisträgerin Trompete. Und jetzt erleben wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Halbfinale und Sie merken gleich, die Musik spielt in Eidlingen. Im Finale spielte sie dann so furios, ich habe es gehört, dass die ganze Musikwelt in Aufregung geriet. Denn sie ist die erste Frau, die diesen Wettbewerb im Fach Trompete gewann. Und dabei ist die Österreicherin erst 20 Jahre alt. Und ihre Kollegen auf der Hochschule haben immer zu ihr gesagt, Selina, du bist zu klein, Selina, du bist zu dünn, Selina, du hast niemals die Kraft, um Trompete zu spielen. Jetzt, bitteschön. Ja, jetzt wundern Sie sich vielleicht, wieso hören wir jetzt Trompetenkonzert? Für die Bestimmung der Preisträger ist die Wertung der Jury und des Publikums entscheidend. Und eine Jurorin sagte im Interview Folgendes: Die Musik muss mich in einem Augenblick tief berühren, die Musik, die ich höre. Sie muss mich treffen. Es muss nicht alles perfekt sein, wenn aber zum Beispiel die Wiederholung eines Satzteiles ganz genauso klingt, so abgespielt klingt, es sich nichts bewegt, dann berührt mich die Musik nicht, dann wirkt sie mechanisch auf mich. Es muss diese Neuentdeckung des Klanges mitten im Spiel sein. Und da ist es manchen so gelungen, mich so anzurühren, dass es mir die Tränen in die Augen trieb. Und da dachte ich ans Bibellesen, an Bibelstunde, an das Wort Gottes. Wenn schon Musik verwehende, verklingende Töne und Klänge Menschen so berühren können, um wie viel mehr kann es das Wort Gottes tun? Dieser Hammer, dieses Feuer, diese Kraft, das da drin steckt. Und darum möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und lebst. Wir sind jetzt umgeben von deiner Nähe und wir danken dir für dein lebendiges Wort. Berühre uns damit. Verleihe unserem Glauben Flügel. Nimm den Staub der Routine von unseren Herzen. Schenke uns die Freude, dass dein Wort heute neu zu uns spricht. Verwandle uns in dein Bild, verändere uns, gebrauche uns als deine Boten. Amen. Wir werden jetzt den Predigttext hören aus Apostelgeschichte 8, Vers 26. Und ich möchte Sie bitten, achten Sie doch einfach mal drauf, höre ich heute etwas, was ich noch nie so gehört habe? Oder spricht etwas zu mir, ein Wort, ein Satz, heute so zu mir? Da sind drei bereit, die den Text lesen. Vielen Dank.
Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und Philippus stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte:
Verstehst du auch, was du liest?
Er aber sprach:
Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet?
Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser:
Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Er, in seiner Erniedrigung, wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.
Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach:
ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem?
Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer:
Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse?
Philippus aber sprach:
Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen.
Er aber antwortete und sprach:
Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.
Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam.
Vielen Dank. Ich frage mal in die Runde, wer hat diesen Text heute zum ersten Mal gehört? Minderheit. Minderheit. Aber immerhin. Und die, die ihn schon viele Male gehört haben, vielleicht ist doch das eine oder andere Wort, das berührt. Denn was für eine schöne Geschichte, oder? Ein Engel, ein Reisetipp, ein gehorsamer Junge, ein Heide, der sich schwuppdiwupp bekehrt. So sollte es öfter passieren. Aber ganz so heiter war die Geschichte doch nicht. Sie spielt nämlich vor einem recht dunklen Hintergrund. Das Kapitel 7 vor diesem Bericht endet mit der Steinigung des Stephanus. Und diese Tötung war wie ein Fanal. Es beginnt ein Pogrom unter den Jesusleuten. Eine erste Verfolgungswelle rauscht über die Christen hinweg. Und wer eine Bibel zur Hand hat, in Vers 4 dieses Kapitels, da heißt es: Die nun zerstreut waren, gingen umher, weinten Tag und Nacht, beklagten ihr Unglück, jammerten über die Bosheit der Menschen. Höre ich Widerspruch? Ja? Also wie gut, wer eine Bibel hat. Es heißt nämlich wirklich, die nun zerstreut waren, die ausgesät worden waren in den Acker der Welt, die gingen umher und predigten das Wort. Wie müssen diese Leute von diesem Wort erfüllt gewesen sein? Und einer von denen war eben der Philippus. Er gehörte in Jerusalem zu den 7 Diakonen und hat den Stephanus gut gekannt. Wenn Sie es nachlesen, steht er gleich hinterm Stephanus. Das muss ihn geschockt haben. Und doch geht er nach Samarien und predigt den Leuten von Christus. Wir könnten auch sagen, die nächste Stufe der Ausbreitung des Evangeliums ist gezündet. Denn Jesus hatte kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien. Die Verfolgung trieb die Boten hinaus in die Welt. Sie haben das Evangelium im Gepäck und der Verlust der materiellen Güter und Sicherheiten scheint irgendwie zweitrangig zu sein. Neben der Hauptsache, den Menschen, denen sie begegnen, den Weg zum Heil in Christus zu zeigen. Da drängt sich schon die Frage auf, ob wir gar zu sicher und wohlhabend wohnen und leben und zu zögerlich das Wort ausbreiten. verkündigen, die Vertriebenen, die alles verloren haben, schweigen die Sesshaften. Philippus erlebte, dass durch die Predigt Menschen reihenweise zum Glauben kamen. Er hat zwar einen vollen Terminkalender, aber weder über dem erfreulichen Aufbruch in Samarien noch über diesen Dramen der Verfolgung in Jerusalem verliert Gott den einzelnen Menschen aus den Augen. Ich habe vorhin da von einem Fenster aus so den Weg gesehen, wie sie da runtergelaufen sind. Und da sind viele Einzelne gelaufen. Und da habe ich gebetet, Herr, du siehst jeden Einzelnen, jeden. Hier ist keiner, der irgendwie Stühle besetzt in einer Masse. Jeden Einzelnen. Und das werden wir gleich noch vertiefen. Gott bemerkt diesen einsamen Pilgerfahrer aus Äthiopien, der unterwegs ist, um anzubeten, um vor ihm in die Knie zu gehen. Und Gott nimmt sich für diesen Mann Zeit, obwohl ja in Jerusalem alles in Flammen steht für die Christen. Und da werden wir sehen, was Gott alles investiert in ein Menschenleben, dass er ihn findet. Und ich denke, wir ahnen gar nicht, was Gott alles in unser Leben investiert. Das ist so ein Impuls mal für eine stille Stunde. Was hat Gott in mein Leben investiert, um es gelingen zu lassen? Und nun lesen wir, der Engel des Herrn redete Philippus, da sind wir bei Vers 26, es geht also schnörkellos zu bei dieser Kommunikation, kein Smalltalk, nix. Kurz und knapp heißt es, steh auf und geh. Und er stand auf und ging. Wer schon mal auf einer dieser antiken Straßen gegangen ist, weiß, dass es mühsam ist. Ich durfte mal auf so einer gehen. Ich bin keine 50 Meter gekommen. Aber Philippus nimmt sich diese Mühe auf sich. Und zwar gehorsam aufs Wort. Ja, hören wir es nicht, da stöhnt der Zeitgeist auf. Ist es ihm doch gelungen, Befehle, Anweisungen, Herausforderungen, selbst wenn sie von unserem Herrn kommen, aufzufasern in viele Wenn, Aber, Vielleicht, Teilweise, unter Umständen, ich weiß nicht, ich kann gerade nicht. Und so wird jede klare Anweisung Gottes durchdiskutiert bis zum geht nicht mehr. Und am Ende ist es nur noch Wortstaub, pulverisiert und bleibt ohne Wirkung. Einer hat es auf den Punkt gebracht. Die große Tragödie der modernen Evangelisation liegt darin, dass viele zum Glauben aufgerufen werden und nur wenige zum Gehorsam. Das muss man mal nachdenken. Denn es ist Gottes Art, ohne Umschweife zur Sache zu kommen und Gehorsam zu erwarten. Dafür gibt es unzählige Hinweise in der Bibel. Wenn Sie sich mal mit einem besonderen Stift das immer anstreichen, werden Sie staunen. Gott macht es kurz und schmerzlos, wenn er etwas von uns will, nicht möchte, will. Und der Zeitgeist und der Heilige Geist, die streiten in unseren Herzen. Es ist ein Segen, wenn ein Mensch vertrauensvoll von ganzem Herzen Ja sagen kann zu dem, was Gott ihm sagt und danach handelt, so wie Philippus. Der hat keinen Augenblick gezögert, zu tun, was der Engel des Herrn ihm befohlen hat. Wie gesagt, er hatte einen vollen Terminkalender. Er wurde gebraucht, er hat gearbeitet vom Morgen bis zum Abend. Aber was ist nun das Geheimnis, dass dieser Diakon alles fröhlich stehen und liegen lässt? Das Geheimnis ist, er hat eine Beziehung zu Jesus. Eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Wer liebt, vertraut. Und wer vertraut, gehorcht gern. Denn er ist doch der Größere, der das alles im Blick hat. Ich stelle mir vor, der Philippus hat vielleicht gefragt, Herr, was ist denn auf dieser öden Straße los? Da bin ich aber neugierig. Was du da vorhast, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wenn du mich dafür brauchst, ich habe schon den Rucksack auf. Wir müssen noch uns zwei Fragen stellen. Woher nehmen wir das Recht, nicht zu tun, was Gott von uns getan haben will? Und die zweite, woher nehmen wir sogar den Mut, den Ruf des Allmächtigen achselzuckend zu ignorieren? Ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Die Erzählung des Lukas über diesen dunkelhäutigen Finanzminister beginnt bei seiner Rückreise von Jerusalem in sein Heimatland nach Äthiopien. Es ist nicht identisch mit unserem heutigen Äthiopien am Horn von Afrika, sondern es lag damals so am Oberlauf des Nils, man könnte grob sagen, im nördlichen Sudan. Aus Vers 27 erfahren wir etwas über den Hintergrund des Mannes. Seine Chefin war die Königin Mutter. Sie trug den Titel Kandake. Das ist vergleichbar mit dem Titel Pharao oder Cäsar. Und wie die Finanzminister hierzulande, verwaltete er ein bedeutendes Schlüsselressort. Er war ein Mächtiger am Hof, ein Gewaltiger der Kandake. Da sind die Sklaven und Diener nur so gesprungen. Er war ein Hüter und Verwalter der Schätze und Steuern des ganzen Königreichs. In diesen Schatzkammern antiker Herrscher sammelte sich enormer Reichtum an. Daher konnte zum Beispiel die Königin von Saba, die auch aus dieser Gegend kam, dem König Salomo von Israel die Kleinigkeit von 120 Zentnern Gold mitbringen. Gold ist ja gerade das tolle Thema in Zeit mit Gott. 120 Zentner Gold. Ach ja, was schätzen Sie eigentlich, wie viel Gold unsere Bundesbank hütet? Schätzung? Hab's auch nicht gewusst. Stand 2016 bewacht die Deutsche Bundesbank 3.378 Tonnen Gold und hat damit die zweitgrößte Goldreserve der Welt. Boah, also noch was vorhanden. Dieser Kämmerer, der Kandake, war ein Eunuch. So ist das Wort Kämmerer eigentlich in dem Text wörtlich zu übersetzen. Deshalb sind nicht alle Kämmerer in unseren Städten Eunuchen. Der Begriff hat sich einfach erhalten. Er war ein zeugungsunfähiger Mann. Es war damals üblich, solche Kastraten mit wichtigen Ämtern zu betrauen. Dieser ungewöhnliche Mann nahm sich eine Auszeit und machte sich auf, um in Jerusalem den Gott der Hebräer anzubeten. Das muss man sich mal vorstellen. Er bittet um Urlaub, um diesen Gott anzubeten. Leider erfahren wir nichts darüber, wie es dazu kam, wen er da getroffen hat, wer ihn da angeschubst hat, wer diese Sehnsucht nach Gott in ihm entzündet hat. Aber wir sehen, sie brachte ihn in Bewegung. Und wie freute er sich, als er auf dem Tempelberg in Jerusalem ankam. Das war doch ein Gebäude. Seine sehr dunkle Hautfarbe war auffallend übrigens. Also die Menschen damals haben ja auch viel gedacht. Warum war der so dunkel? Weil er südlicher lebte als sie, wo dann mehr Sonne ist. Darum war er so dunkel. Er ist also sofort aufgefallen und wurde auch als Ausländer und Heide identifiziert. Und er konnte zunächst mal nur in diesem äußeren Vorhof sein. Und er fuhr auch gleich, Stopp, da darfst du nicht rein. Unter Androhung der Todesstrafe. Das stand da in Stein gemeißelt in mehreren damaligen Sprachen. Er durfte die Gesänge hören. Er konnte die Opfer riechen. Er konnte das Gebäude bewundern. Aber er durfte nicht hinein. Nun war er immerhin 1500 Kilometer unterwegs gewesen. Mit einem Fuhrwerk, nicht mit einem Porsche Cayenne oder sowas. Und nun das. Da laufen die frommen Juden mit ihren flatternden Gebetsmänteln an ihm vorüber und er darf nicht mit hinein zu diesem Gott, den er sucht, nach dem er sich sehnt, den er anbeten möchte. Er ist ein mächtiger Mann und steht nun erniedrigt wie ein ohnmächtiger Irgendwer da. Also ich versuche mir ja die Dinge immer so vorzustellen in unserer Zeit. Da hat jemand in Warschau gegoogelt und stößt A auf Eitlingen. Bibelstunde. Oh, denkt er, ja, was sind das für tolle Leute? Da stehen sie und trinken Kaffee und irgendwie gehen sie da rein. Ja, das werden doch Leute sein, die mir sagen, wie ich näher zu Gott komme. Da macht er sich auf die Strecke. Das sind auch so etwa 1500 Kilometer. Und kurz da oben, da steht in mehreren Sprachen, auf jeden Fall auch in Englisch, wer nicht an Gott glaubt wie wir, der darf da nicht rein. Wer es doch tut, wird von Schwester Brigitte gleich erschossen. Ja, so muss man sich das vorstellen. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte und da darf er nicht rein, das ist ganz entsetzlich. Ganz entsetzlich. Ein zweites Hindernis, warum so ein Stopp da war, war seine Kastration. Denn weil er unfähig war, Leben weiterzugeben, heißt es im 5. Buch Mose 23, Vers 2, darf er nicht in die Gemeinde kommen. Jetzt war die Zurückweisung auch noch biblisch begründet. Also es schien überhaupt kein Weg zu sein für ihn. Aber unser lebendiger Gott, der wird genau an diesem Mann demonstrieren, was es heißt, wenn Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Da läuft nämlich jetzt eine unglaubliche Synchronisation der Ereignisse ab, wovon der arme Mann noch keine Ahnung hat. Er verließ zunächst mal traurig den Tempelberg, den Ort seiner Kränkung. Ja, Kränkung, Zurückweisung. Vermutlich ist er in seine äthiopische Niederlassung gegangen. Das war eine diplomatische Vertretung oder mindestens ein Handelsstützpunkt. Und ich stelle mir aber vor, irgendwann hat er einem jüdischen Freund sein Herz ausgeschüttet und gesagt, du, das geht doch eigentlich gar nicht. Und der hatte eine Idee. Vor allen Dingen kannte er die Bibel gut und sagt, Mensch, du musst den Propheten Jesaja lesen. Ich besorge dir eine Schriftrolle. Das durfte er nämlich auch nicht. Und dann liest er Folgendes in Jesaja. Der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr: Den Kastrierten, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu loben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Und wie mag er jetzt getröstet gewesen sein für seine scheinbar ergebnislose Pilgerreise? Er weiß nun, ich habe doch einen Platz an Gottes Herzen, auch wenn es für mich in der Gemeinde noch keinen Platz gibt. Einigermaßen zuversichtlich macht er sich auf den Heimweg. Und der Kluge liest im Zuge, er hat ja Lektüre dabei. Und da liest er nun so halblaut vor sich hin in der Schrift, es war so üblich, dass man laut las. Und als er gerade an einer Textstelle angekommen ist, die vom Opfertod eines unschuldigen Lammes spricht, läuft ein Mann neben seinem Reisewagen her und fragt buchstäblich beiläufig: Verstehst du auch, was du liest? Boah, seine Exzellenz, fragen, verstehst du auch, was du liest? Ja, das gibt er zu. Ich verstehe es nicht. Und das ist für einen gebildeten Finanzminister der Kandake schon eine demütige Aussage, ja, er ist gebildet, aber nicht eingebildet. Er bittet diesen Fremden, den er nicht kennt, einzusteigen. Ja, und dann gibt es eine handfeste Bibelarbeit. Scheinbar wieder kein Smalltalk. Nun hat Gott auf einzigartige Weise diese beiden Männer punktgenau zusammengebracht. Wenn Sie das mal auf der Karte anschauen, auf dieser öden Straße, es war so eine Nebenstraße der Haupthandelsstraße, der kommt von Jerusalem, die haben kein Handy, die haben kein WhatsApp, die konnten nicht sagen, ich bin dann und dann am Wüstenbaum 348a und zwar in 4 Stunden. Und lauf und komm, nichts. Es hat Gott gemacht und ich kann Ihnen sagen, ich habe gerade in den letzten Wochen Unglaubliches erlebt, wie Gott mich mit Menschen hat zusammentreffen lassen, was wichtig war für ein ganz bestimmtes Projekt. Es war punktgenau. Es geschieht heute noch. Gott bringt das zusammen, was wirklich zusammengehört. Und da ist der eine, der sich nach Gott sehnt, und da ist der andere, der ihm helfen kann. Und so sind also der Evangelist und der Minister zur rechten Zeit am rechten Ort und stellen die richtigen Fragen. Was passiert wäre, sage ich jetzt in Klammern, wenn der Philippus nicht gegangen wäre, können Sie sich mal ausmalen. Und natürlich schauen wir das mit Begeisterung an, wenn es immer so einfach wäre, wie es hier zu lesen ist. Der Gefährte des Herrn, Philippus, wird in das Gefährt des Kämmerers eingeladen und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes beantwortet er die kluge Frage des Kämmerers: Ich bitte dich, von wem spricht er denn? Ganz einfach, er sagt, von Jesus. Und dann erzählt er ihm von Jesus, wie er in die Welt kam, wie er unter den Menschen lebte, wie er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dass er das unschuldige Lamm ist, das für uns starb. Aber, sagt Philippus, Gott hat ihn herausgeholt aus dem Grab und nun regiert er mit seinem Vater vom Himmel her. Übers Regieren verstand der Kämmerer was. Und Gottes Geist öffnete ihm die Augen auch dafür und das Herz. Es berührte ihn. Es berührte ihn. Das war nicht nur so eine Debatte. Und während dieser Reisewagen über die holprige Straße ruckelt, geht ihm auf, Mensch, ich muss ja an keinen Verbotsschildern mehr rütteln. Der Weg zu Gott ist frei, auch für mich. Jesus, das Lamm Gottes, hat die Sünden der Welt, und zwar auch die meinen, mitsamt meiner ganzen Sündenlast ans Kreuz geschleppt. Und während ihm das so klar wird, während seine Augen anfangen zu leuchten, da kommen sie an einer Oase vorbei und da schimmert Wasser. Und da fragt der Minister spontan seinen Begleiter, du, gibt es etwas, was dich hindert, mich zu taufen hier an Ort und Stelle? Brauche ich irgendein Formular? Muss ich noch ein Seminar besuchen? Oder fasten oder was? Ach, da lächelt der Philippus, legt den Arm um ihn und sagt, komm, mein Freund, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesus ist alles erfüllt. Du musst kein Seminar jetzt besuchen. Und nach der Taufe verschwindet der Philippus auf rätselhafte Weise. Aber dem dunklen Mann aus Äthiopien ist leicht ums Herz. Auch er lächelt, wenn er an die Verbotsschilder denkt. Ach, wenn sie dort in ihrem schönen Tempel wüssten, wie Gott wirklich ist. Er zieht fröhlich weiter, heißt es. Er hat nämlich das Beste gefunden, was es in diesem Leben zu finden gibt. Den Herrn Jesus und mit ihm das ewige Leben. Unseren mächtigen Finanzministern der Gegenwart wünschen wir das auch. Wenn sie sich auf ihren Weltgeldgipfeln versammeln, wünschen wir jedem einen Philippus in der gepanzerten Limousine, eine Bibel im Handschuhfach, eine Bekehrung, die Freude macht. Sie tragen viel Verantwortung und stehen immer vor neuen Herausforderungen und müssen schwere Entscheidungen treffen, und für jede Entscheidung werden sie kritisiert. Wie sehr brauchen sie unsere Gebete, dass sie dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, auch ihre Lasten überlassen und das ewige Leben gewinnen. Man hätte über diese Geschichte auch schreiben können, wie ein Finanzminister seine Schulden los wird. Aber ich befürchtete, es wären heute zu viele von Ihnen gekommen. Drum bin ich auf ein einfacheres Thema ausgewichen. Aber wir wollen es uns auch zu Herzen nehmen. Über der Bibel entstehen die existenziellen Fragen, die uns an Gottes Herzen bringen wollen. Und über dem Wort Gottes erfahren wir, wer Jesus ist, welchen Weg er ging, um uns das ewige Leben zu schenken. Da gibt es kein anderes Buch in der Welt. Der Mann war frustriert am Tempel, aber wenn uns jeder Frust zu unserer Bibel treibt, dann ist es ein gesegneter Frust. Der Minister der Kandake hätte wahrlich wütend werden und sagen können, also was ist das für eine verlogene Gesellschaft, diese Frommen da in ihrem Tempel? Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Das hätten wir verstanden. Doch er ersteht eine teure, heilige Schrift. Er lässt sich's was kosten, diese Worte in die Hand zu bekommen. Und wir können uns kaum retten vor preisgünstigen Bibeln in verschiedenen Größen und Farben und Übersetzungen und Übertragungen. Aber diese Sehnsucht nach dem Wort, um die müssen und wollen wir immer wieder ringen. Und die möge uns Gottes Geist immer wieder schenken. Und es geschieht auch, wenn wir ihm gehorchen. Wir erfahren leider nicht, wie es mit dem Finanzminister in Äthiopien weiterging. Ob ein Hauskreis, eine Gemeinde entstanden ist, aber eines weiß ich sicher, Jesus weiß es ganz genau. Amen. Und wir antworten mit diesem Lied auf diese Geschichte. Beten wir noch. Du lieber Herr, wir wären arm dran, wenn wir nicht so zu dir kommen dürften, wie wir sind. Doch genau dafür bist du am Kreuz für uns gestorben, damit wir herauskommen aus dem Gestrüpp von Schuld, Sünde, Gleichgültigkeit und Routine. Wir brauchen deinen Geist, der uns lehrt, der uns Mut macht, dir trotz all unserer Unsicherheit zu vertrauen. Darum bitten wir dich, hilf uns. Zeige uns, dass du uns hältst inmitten unseres oft brüchigen Lebens. Erweise an uns deine Kraft, damit wir lebendig bleiben. Lass dein Wort eine fortwährende Quelle der Freude, Orientierung und Erneuerung für uns sein. Wir bitten dich für alle, denen das Leben in Angst oder Armut unerträglich geworden ist. Lass sie nicht verzweifeln. Gib, dass sie die Hilfe erfahren, die sie brauchen zu einem Leben in Würde und Freiheit. Bewahre uns davor, Menschen, die dich suchen, den Weg zu verbauen. Besonders bitten wir dich für unsere Finanzminister im Bund und in den Ländern, für alle Kämmerer in den Kommunen. Gib ihnen Weisheit im Umgang mit den hohen Summen, die sie verwalten. Bewahre sie vor Korruption und unlauteren Taten und schenke ihnen einen Philippus, damit sie den Weg zu deinem Herzen finden. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.